Anna, was machst du? Wir kommen zu spät. Unter dem heißen Duschstrahl konnte Anna Laurent kaum verstehen. Sie starrte auf die Tropfen, die auf ihren Füßen zerplatzten, und genoss das Wasser, das auf ihren Nacken prallte. Sie war ruhig und leidenschaftslos an diesem Morgen, gleichgültig gegenüber allem, was passieren konnte. Ihre Verzweiflung mischte sich mit einer seltsamen Ruhe, einer Art distanzierten Friedens. »Anna, beeil dich doch!« »Ja, ich komme.« Sie verließ die Duschkabine und sprang auf den Lattenrost vor dem Waschbecken. 8.30 Uhr. Laurent, angezogen, parfümiert, trat hinter der Badezimmertür ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Sie beeilte sich, streifte zuerst die Unterwäsche über, dann ein schwarzes Wollkleid. Während sie sich mit einer Bürste kämmte, sah sie durch den Dampf des Duschwassers im Spiegel ein trübes Abbild ihres Gesichts. »Anna?« Der Nebel vor dem Spiegel verschwand. Anna kämmte sich noch immer, als sie plötzlich unter ihrem Pony 3 vertikale Narben entdeckte. Sie wollte es nicht glauben. Mit der linken Hand wischte sie Teile des Wasserdampfs weg und trat näher an den Spiegel heran. Ihr stockte der Atem. Winzige, doch deutliche Spuren zogen sich über ihre Stirn. Die Narben einer plastischen Operation. Dieselben Narben, die sie heute Nacht gesucht hatte. Sie biss sich in die Faust, um einen Schrei zu unterdrücken, und sackte in die Knie. »Anna, was machst du bloß?« Laurents Rufe schienen aus einer anderen Welt zu kommen. Von heftigem Zittern gepackt, stand Anna auf und sah sich erneut im Spiegel an. Sie wand den Kopf, bog mit einem Finger ihr rechtes Ohr nach unten und entdeckte eine weiße Linie auf dem oberen Rand der Ohrmuschel. Hinter dem anderen Ohr war genau dieselbe Narbe zu sehen. Sie trat zurück und versuchte, beide Hände stützten sich auf den Waschbeckenrand, ihr Zittern zu beherrschen. Dann hob sie das Kinn und suchte nach weiteren Spuren, nach einer feinen Linie, die auf Fettabsaugungen hinwies. Sie fand sie ohne Mühe. Schwindel ergriff sie, freier Fall in ihrem Bauch. Sie senkte den Kopf und schob die Haare beiseite, um das letzte Zeichen zu finden. Eine S-förmige Naht, der Hinweis auf eine Knochenentnahme. Eine rosafarbene Schlange auf der Kopfhaut, wie ein intimes, scheußliches Reptil. Sie klammerte sich fester an das Waschbecken, um nicht umzufallen, während die Wahrheit sich in ihrem Bewusstsein ausbreitete. Es gab nur einen Menschen, der sein Gesicht verändert hatte. Und das war sie selbst. »Anna, antworte doch, verdammt nochmal!« Laurents Stimme drang durch den Dampf, der sich mit der durch das geöffnete Badezimmerfenster hereindringenden Luft vermischte. Seine Rufe breiteten sich im Hof des Gebäudes aus und verfolgten Anna bis zu dem Sims, den sie erreicht hatte. »Anna, mach auf!« Sie schob sich seitwärts weiter, den Rücken an die Mauer gepresst, und hielt, während sie auf dem Vorsprung kauerte, ihr Gleichgewicht. Die Kälte des Steins klebte ihr an den Schulterblättern. Regen fiel ihr ins Gesicht und der Wind fegte ihr die nassen Haarsträhnen in die Augen. Sie vermied es, in den Hof hinunterzublicken, der 20 Meter unter ihr in der Tiefe lag. Stattdessen blickte sie geradeaus und konzentrierte sich auf die Mauer des gegenüberliegenden Gebäudes. »Mach auf!« Sie hörte, wie die Badezimmertür aufbrach. Eine Sekunde später erschien Laurents Kopf, seine Züge verzerrt, seine Augen blutunterlaufen, in dem Fenster, durch das sie soeben geflohen war. In diesem Augenblick erreichte sie den Balkon, legte ein Bein auf die Brüstung, schwang sich hinüber und landete auf der anderen Seite. »Anna, komm zurück!« Zwischen den Pfeilern der Balustrade sah sie, wie ihr Mann nach ihr Ausschau hielt. Sie stand wieder auf, passierte den Balkon, kletterte über die nächste Brüstung und drängte sich dicht an die Mauer, um das folgende Gesims zu erreichen. Von diesem Moment an herrschte großes Durcheinander. Sie sah in Laurents Händen ein Funkgerät, sah, wie er mit panikartiger Stimme hineinbrüllte:
»An alle Einsatzkräfte, sie ist auf der Flucht. Ich wiederhole, sie ist dabei abzuhauen.«
Wenige Sekunden später erschienen zwei Männer in Zivil und mit roten Polizeiarmbinden im Hof und zielten mit Gewehren auf sie. Im selben Moment sprang im Gebäude gegenüber, dritte Etage, ein Fenster auf. Ein Mann tauchte auf, beide Hände nach vorn ausgestreckt, eine chromblitzende Pistole umfassend. Er blickte mehrfach um sich, bis er sie gefunden hatte, das perfekte Ziel im Visier. Erneut drangen Laufschritte vom Hof herauf. Weitere drei Männer hatten sich den anderen angeschlossen, unter ihnen auch Nicolas, der Chauffeur. Sie hielten alle die gleichen Maschinengewehre. Anna schloss die Augen und streckte die Arme nach rechts und links, um das Gleichgewicht zu halten. Sie war innerlich ruhig, still. Kein Gedanke machte sich breit. Stattdessen erfasste sie eine seltsame Heiterkeit. Sie tastete sich weiter voran, die Lider festgeschlossen, die Arme ausgebreitet, als sie Laurent brüllen hörte:
Nicht schießen, mein Gott, wir brauchen sie lebend!
Als sie die Augen wieder öffnete, konnte sie mit einer unerklärlichen Entrücktheit die perfekte Symmetrie des Balletts beobachten, das sie umgab. Rechts Laurent, sorgfältig gekämmt, in sein Gerät brüllend, den Zeigefinger auf sie gerichtet. Gegenüber der regungslose Schütze, die Fäuste um die Pistole gekrallt. Jetzt sah sie das Mikrofon vor seinem Mund. Unten die fünf Männer in Schussposition, das Gesicht nach oben, in ihrer Bewegung erstarrt. Und sie stand inmitten dieser Armee, in der Körperhaltung Jesu Christi. Sie spürte die Rundung eines Regenrohres, beugte sich leicht vor, ließ die Hand auf die andere Seite wandern und glitt über das Hindernis. Ein paar Meter weiter hatte sie ein Fenster erreicht, das zum Dienstbotentreppenhaus gehören musste. Sie hob den Ellbogen und stieß ihn heftig nach hinten. Die Scheibe blieb unversehrt. Sie nahm erneut Schwung, hieb wieder mit aller Gewalt dagegen und diesmal zerbrach die Scheibe. Sie stieß sich mit den Füßen ab und ließ sich nach hinten fallen. Der Fensterflügel gab dem Druck nach und während sie in den Treppenflur kippte, schrie Laurent:
Nicht schießen!
Es dauerte eine Ewigkeit, bis sie auf hartem Boden aufkam. In ihren Gliedern explodierte der Schmerz in tausend Klängen. Die Beine lagen oberhalb des Kopfes, das Kinn schnappte auf dem Brustkorb und nahm ihr den Atem. Dann folgte das Nichts. Und als Anna wieder zu sich kam, war da zunächst der Geschmack von Staub und Blut. Sie lag zusammengekrümmt am Fuß einer Treppe. Sie griff nach dem Geländer und zog sich hoch. Offenbar war nichts gebrochen. Nur am rechten Arm ein Schnitt. Eine Glasscherbe hatte den Stoff zertrennt und war nahe der Schulter eingedrungen. Auch am Zahnfleisch spürte sie eine Verletzung. Ihr Mund war voll Blut, doch die Zähne schienen unversehrt. Langsam zog sie die Glasscherbe heraus, riss einen Streifen Stoff vom Saum des Kimonos und machte sich einen Druckverband. Sie versuchte, sich zu sammeln. Offenbar war sie ein ganzes Stockwerk auf dem Rücken heruntergeglitten. Demnach musste sie sich auf dem Treppenabsatz der zweiten Etage befinden. Bald würden ihre Verfolger im Erdgeschoss auftauchen. Sie nahm vier Stufen auf einmal, an ihrer eigenen Etage vorbei bis ins vierte, fünfte Geschoss, als plötzlich Laurents Stimme im Treppenhaus ertönte. »Beeilt euch, sonst erreicht sie das Nebenhaus über die Mädchenkammern!« Sie rannte schneller, dankte im Geiste für den Tipp und gelangte in den siebten Stock. Sie eilte in den Flur mit den Dienstmädchenzimmern und lief an Türen, Lodgen und Waschbecken vorbei bis zur nächsten Treppe. Dort rannte sie hinunter, mehrere Etagen, bis sie plötzlich die Falle erkannte. Ihre Verfolger kommunizierten per Funk. Sie würden unten im Haus auf sie warten und andere würden von hinten kommen. Im selben Augenblick hörte sie einen Staubsauger auf der linken Seite. Sie wusste nicht, auf welcher Etage sie sich befand, was nicht von Bedeutung war, denn sie stand vor einer verborgenen Tür, die durch eine Wohnung hindurch zu einem weiteren Treppenhaus führen würde. Mit aller Kraft schlug sie gegen die Wandtür. Über sich hörte sie schon die Schar der Verfolger, die schnell näher kamen, und auch von unten drang das Geräusch von Schritten herauf. Sie warf sich erneut gegen die Tür, trommelte mit den Fäusten und schrie laut um Hilfe. Dann öffnete sich die Tür und eine kleine Frau in rosafarbenem Kittel erschien im Türrahmen. Anna schob sie mit der Schulter beiseite, schloss die getarnte Tür, indem sie den Schlüssel zweimal im Schloss drehte und in ihre Tasche steckte und stand vor einer großen, in makellosem Weiß gestrichenen Küche. Verblüfft klammerte sich die Putzfrau an ihren Besen. Anna schrie ihr ins Gesicht: »Sie dürfen nicht aufmachen, verstanden?« Sie fasste sie an den Schultern: »Nicht öffnen, kapiert?« Auf der anderen Seite klopfte es gegen die Tür. »Polizei, aufmachen!«